Und wir als Gemeinde, wir wollen auch Sonntagmorgen, wir können ja zu Hause nachdenken, wie wir wollen, aber wir wollen auch Sonntagmorgen das ganze Leben aus geistlicher Perspektive betrachten. Und ich habe mich entschieden, bei einem Weihnachtstext zu bleiben, noch die paar Minuten, die wir hier zum Predigen jetzt haben, aus Lukas Kapitel 2 ab Vers 25. Vielen eine bekannte Geschichte, und ich habe eigentlich nur zwei Dinge auf dem Herzen, uns einfach weiterzugeben am Ende dieses Jahres als Pastor, für uns als gläubige Menschen. Wir können von diesen zwei, mal sehen, ob wir die zwei schaffen in der Kürze der Zeit, Personen lernen, die Maria und Josef plötzlich ihr Leben kreuzen ließen. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Ein Text, über den man eine ganze Stunde sprechen konnte. Jesus ist circa 5 Wochen alt, und aus Bethlehem sind sie diese 10 Kilometer nach Jerusalem gelaufen, Josef mit Maria, und bringen ihn nun. Die Beschneidung war auch schon durch, am 8. Tag wahrscheinlich noch in Bethlehem. Und jetzt bringen sie ihn nach 5 Wochen, wie es im mosaischen Gesetz steht: Der Erstgeborene gehört dem Herrn. Und sie bringen den ersten Sohn, den sie als Familie bekommen, bringen sie in den Tempel, und sie weihen ihn Gott. Ganz normal als jüdischer Brauch. Das dürfen auch wir tun als Eltern, wenn Kinder geboren werden. Das Größte, was du tun kannst, ist, wenn dein Herz so geführt ist, dass du dein Kind Gott weihst. Dann weißt du, es ist nur geliehen. Du bist ein guter Verwalter, aber es gehört dir nicht. Es gehört Gott. Und Gott darf tun mit Menschen, was er vor Grundlegung der Welt getan hat. Nun blicken wir auf Simeon, und ich bin tief berührt. Es berührt mich immer wieder, wenn Menschen ganz unscheinbar so ihr Leben halt leben und niemals ein Star geworden sind in der Welt. Aber irgendwann bringt die Bibel dann ein Spotlicht für 1, 2, 3 Episoden ihres Lebens, und wir denken immer, boah, der heilige David, damals 1000 vor Christus und so. Die Bibel beleuchtet ja immer nur Punkte des Lebens. Und hier ist ein Mensch, über den gesagt wird, Vers 25, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und er wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er beschäftigte sich schon mit dem Tod. Er war nicht mehr 50 oder 60, 70. Der war hochbetagt. Und er wusste, es dauert nicht mehr lange. Aber eins habe ich im Herzen. Eins wird doch noch wohl kommen. Dass ich etwas erlebe, was ich geträumt habe. Etwas erlebe, was ich empfinde in meinem Geist. Und ich dachte so an mich, ich dachte an uns, ich dachte an die Kirche Jesu Christi in dieser Welt. Da sind so viele Menschen, die auch das Jahr 2020 treu erlebt haben und durchlebt haben. Und ich glaube, da sind viele, auf denen dieser Vers passt. Der Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Ich glaube, viele von uns schreiben sich das auf ihre Fahne, sagen, das ist mein Ansatz gewesen. So will ich durchs Leben gehen, so gehe ich durchs Leben, gerecht und gottesfürchtig. Ich versuche, mein Leben so zu leben, dass niemand anders zum Schaden kommt. Und ich versuche, mein Leben so zu leben, dass Gott Nummer 1 ist in meinem Leben. Und der Heilige Geist war auf ihm. Ein Alttestamentler, der noch nicht die Taufe im Heiligen Geist hatte, aber er lebte so vor dem Herrn, dass der Geist Gottes auf diesem Mann ruhte. Und ihm war vom Heiligen Geist gesagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Und Simeon wartete auf etwas, auf den Trost Israels. Er wartete auf den Messias. Er wartete auf den Erlöser. Plötzlich leuchtet so ein Spotlicht auf am Ende seines Lebens und diese zwei Familien kreuzen sich. Corona-like, drei Familien trafen sich. Und die Bibel macht sichtbar hier, dass hier, dass Menschen unterwegs sind und ein paar Grundhaltungen in ihrem Leben bewahren. Der Mann war alt, äußerlich alt, aber im Herzen fit. Und er war nicht resigniert. Ja, nehmen wir an, er war Mitte 80. Mensch, was hat der Mann durchgemacht? Er war nicht resigniert und frustriert über die äußeren Umstände, die römische Diktatur, sein Reich. Die ganze Welt hat sich damals verändert in der Zeit um Jesus rum. Und auch jetzt haben wir eine Bedrängnis auf der Welt und die Welt verändert sich gerade dramatisch. Und ich glaube, niemand glaubt, dass es im Januar vorbei ist. Wir sind eingetreten in eine Phase, wir werden erst rückwirkend betrachten können und definieren können, waren wir da nun wirklich drin, wo sich die biblischen Perspektiven andeuten, das können wir jetzt nicht beurteilen. Klugerweise sollten wir es nicht. Aber wahrnehmen sollten wir, dass wir mitten in Veränderungen sind, wie auch Simeon in Veränderungen war und etwas wird passieren, Jesus wird wiederkommen auf diese Erde. Und dafür bereitet er die Welt vor. Die äußeren Umstände haben ihn nicht in die Knie gezwungen. Alles, was er erlebt hat in seiner Familie, in seinem Leben, hat ihn nicht von Gott weggetrieben und weggebracht. Und dass du hier bist heute, zeigt auch, oder dass du am Livestream bist, du bist immer noch da, du liebst Jesus, du ehrst ihn. Aber was er machte ist, er bewahrte das prophetische Wort in seinem Herzen. Im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 sagt Petrus folgendermaßen später etwas: So besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wir besitzen umso fester das prophetische Wort. Und dass Simeon hier stehen konnte, umgeben von wie vielen Menschen auch immer, die keinen Plan hatten fürs Ewige, die keinen Blick hatten für ein Baby, was jetzt in den Tempel kommt, das war ja normal. Dass er hier stehen konnte und das Geistliche realisiert, hat etwas damit zu tun, dass er das prophetische Wort festgehalten hat in seinem Herzen. Lass das Licht des Wortes Gottes auch im neuen Jahr, lass das Licht des Wortes Gottes auf deine Lebenssituation fallen. Gib dem Wort Gottes Raum auch im neuen Jahr, im kommenden Jahr. Wenn die Dinge dunkler werden, wenn die Welt schwieriger wird, umso mehr braucht Gott sein Volk, dass es hört, dass es sich erbaut im Glauben. Dass der Glaube auch in 22 noch fester wird als in 21. Und der Glaube wächst durch das Wort Gottes. So lass das Licht des Wortes Gottes jeden Tag auf deine Lebenssituation fallen. Hast du das Bild? Lass das Licht auf deine Lebenssituation fallen. Indem du das Wort liest und verinnerlichst. Das ist das Geheimnis des ewigen Wortes Gottes. Wer es mit Glauben für sich nimmt, der ist es, der nimmt es. Und es ist wie, als fällt immer mehr Licht auf deine Lebenssituation. umso mehr besitzen wir das prophetische Wort und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Weißt du, dass das für uns hochaktuell ist, weil auch wir in der Zeit leben, wo Jesus Christus bald wiederkommt. Und Simeon stand an dem ersten Punkt, wo Jesus Christus kam in diese Welt. Bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, lesen wir hier. Der Morgenstern. Damals führten Sternkonstellationen, man nimmt an, das ist dieselbe Konstellation, die große Konjunktur, habt ihr sicher in den Medien jetzt gehört, wie es gerade am 21. Dezember zu sehen war mit Jupiter und Saturn. Saturn ist der Stern des Schutzes für Israel und Jupiter ist der Begriff, der Stern für König. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, die ließen sich führen von dem sichtbaren Stern des Himmels, weil sie waren Heiden. Simeon brauchte keine Sternkonstellation, er hatte den Morgenstern im Herzen. Er spürte plötzlich, als dieses Kind diesen Tempel betritt, er spürte plötzlich, das ist es, von dem Gott gesprochen hat. Und wir wollen vorsichtig mit diesen Äußerungen umgehen, aber das heißt nicht, dass wir nicht Bescheid wissen müssen, dass wenn die Zeit wirklich kommt, Jesus kann auch in 200 Jahren wiederkommen, gar kein Problem, aber wenn die Zeit ist, dass er in dieser Generation wiederkommt, dann ist er auf der Suche nach seinen Leuten, die darauf achten, dass der Morgenstern in ihren Herzen aufgehen wird. Sein Volk wird es spüren. Im 4. Mose 24, 17 sagt Bileam dieses prophetische Wort, gezwungenermaßen. Der Typ war nicht ganz bei Sinnen, aber Gott hat ihn gebraucht, um einen der wichtigsten prophetischen Äußerungen zu machen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Bis auf die Tage des Simeons war es den jüdischen Rabbinern klar, das ist das prophetische Wort. Deswegen zogen auch die Weisen los. Deswegen war der König in Jerusalem auch so erschüttert. Ja, weil der Stern aus Jakob plötzlich auch sichtbar am Firmament war, als ein Zeichen. Nicht der Stern ist der Erlöser, Christus ist der Erlöser. Simeon aber brauchte diese Sterndeuterung nicht. Er hatte das Wort Gottes. Sein Herz war erfüllt vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Und das wird auch unsere coole Herausforderung für 21 sein, dass wir Umgang mit dem Wort und Freundschaft mit dem Heiligen Geist pflegen. Das ist auch der Grund, warum es dir so gut geht, diese Beziehung mit Christus. Und ich habe mich gefragt, wann hat Simeon eigentlich angefangen, in dieser Erwartungshaltung zu leben? So 10 Tage vorher? Plötzlich kam so ein Schauer über ihn, er stand unter der Dusche und er merkte, jetzt geht's los. Wir können es nicht wissen als Menschen. Hat er vor ein paar Wochen angefangen? Ihr Lieben, berechnen wird nicht funktionieren. Ich gehe immer mit großer Sorge, dann höre ich, wenn Menschen planen, wann sie ihr Leben Jesus geben wollen, damit sie noch sehr viel Spaß haben ohne ihn. Das ist hochgefährlich, das ist echt hochgepokert. Da ist russisch Roulette, ist da sehr soft. Ich kenne so eine Menschen, die sagen, ich schiebe die Entscheidung, Christus anzunehmen, auf die Tage, wenn es aufs Sterben zugeht. Berechnen funktioniert nicht. Er erwartete den Messias. Und er war auch gar nicht erstaunt, wenn wir die Geschichte so wirken lassen, dass er da einem Baby begegnete. Alle um ihn herum haben gedacht, das muss ein Powermann sein, der muss durchtrainiert sein, so ein Fitnessstudio-Guy, der den Römern was zu bieten hatte. Er war gar nicht überrascht, dass das ein Baby war. Weil er war festgegründet im Wort Gottes. Und er hörte den Heiligen Geist. Und so geht es dir und mir auch. Und das Wort und der Heilige Geist bewirken in uns etwas, nämlich Geduld, Ausharren, dranbleiben, nicht aufgehen, warten. So schrieben die Apostel. Und Simon konnte warten. Kannst du auch warten? Dank dem Herrn, dass du Geduld trainieren musstest in diesem Jahr. Und wenn ja, wie warten wir? Lukas 12 heißt es, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Vers 35. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, sagt Jesus, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennend. Das ist orientalischer Kultur. Wenn man im Haus war, machte man den Gürtel ab, da war man im Kleid, da war das nicht so schlimm. Das ist wie zu Hause heute mit der Jogginghose. Und wenn du dann rausgehst, dann nimmst du den Gürtel und bindest dir das Kleid hoch, weil dann ist es leichter zu wandern. Und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, hey, seid marschbereit. Wie ist es mit unserem Leben, wenn wir zurückgucken heute? Sind wir bereit, all dieses loszulassen, was wir gerade haben, was wir genießen? Könnte Jesus wiederkommen? Wie wartete Simeon? Er war bereit, all das loszulassen hier. Christus war ihm wichtiger. Und in diesem Bild spricht Jesus ja, wenn wir diese Geschichte lesen, von der Wiederkunft. Er kommt als Herr von einem Hochzeitsmahl, hier in dieser Geschichte. Das ist mal anders, als wir es so denken immer, ja, warte mal, Jesus lädt uns ein. Er kommt von einem Hochzeitsmahl und er spricht hier im Lukas 12 zu seinen Jüngern von der Wiederkunft. Er hat schon eine Feier da oben. Und viele Exegeten gehen davon aus, dass Jesus hier von der Feier mit seinen alttestamentlichen Gläubigen spricht. Die Verstorbenen. Im Alpha-Kurs in Dessau fragte uns ein lieber Mann, was ist denn mit denen, die vor Jesus gestorben sind? Lukas 12 gibt Antwort. Sie feierten mit Jesus Hochzeit. Sie sind schon da. Sie haben schon Gemeinschaft. Und Jesus erzählt uns hier in dieser Geschichte, dass er wiederkommen wird von diesem Hochzeitsmahl. Und er bezeichnet uns hier als Diener. Ja, wir sind hier seine Diener, seine Knechte. Und was sagt er im Vers 37? Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. So, Jesus spricht hier von seiner Wiederkunft und er macht den Jüngern eigentlich ganz deutlich klar, es dauert eine lange Zeit. Und jetzt sind 2000 Jahre, es ist eine lange Zeit. Und jetzt spitzen sich die Ereignisse der Welt zu und Jesus sagt, worauf kommt es an? Was ist eine gesunde Wartehaltung und eine Wartestellung, dass er uns bei der Arbeit findet? Dass er uns beim Erzählen der guten Nachricht findet? Dass er uns beim Anbeten findet? Er drückt hier ausdrücklich aus, glücklich wird er sein. Und wenn man sich den ganzen Text anschaut, dann ist eine Aussage hier, die Jesus vermitteln will. Wachen ist eine innere Bereitschaft. In der Geschichte, ganz eng gesehen, geht es um die äußere, aber eigentlich meint er es eine innere Herzensbereitschaft. Jetzt haben wir wieder Gelegenheit, einen Rückblick zu ziehen, spazieren zu gehen, zu beten, mit Gott das Jahr aufzuarbeiten, mit ihm ins Reine zu kommen, ihn nicht von mir zu überzeugen, sondern reingehen in seine Umarmungen und sich in Ordnung bringen lassen. Und Jesus sagt, lasst eure Lichter brennen. Lasst eure Lichter brennen. Licht ist ein Zeichen für Weihnachten. Licht ist ein Zeichen in dieser Welt für die neue Welt des Reiches Gottes. Wenn Gott über Licht spricht, dann ist das schon angebrochene Reich Gottes in unserem Leben. Durch das Ja-Sagen zu Jesus kommt das Reich Gottes in mein Leben. Und dann wird es hell. Und Jesus sagt, Licht, lasst es leuchten. Lasst es leuchten. Lasst es leuchten in dieser Welt. Und das Licht soll auch das Haus erleuchten, in dem wir wohnen, in dem unsere Umgebung ist, in dem wir leben. Lass dein Licht leuchten. Licht gehört zu denen, die den Bräutigam erwarten. Und Simeon wartete auf den Trost Israels. Und die Botschaft ist, dass auch wir Wartende werden. Nicht Jammernde, sondern Wartende. Und dann ist hier noch in dieser Geschichte im Lukas 2 von einer Hanna die Rede, eine Prophetin, ganz erstaunlich, dass es überhaupt Propheten gab zu dieser Zeit, denn das war 400 Jahre Schweigen. Und da ist eine alte Frau, die nichts weiter im Tempel tut, als Gott zu loben und ihm zu danken. Leider fehlt uns die Zeit in der Predigt hier heute Morgen, darauf noch einzugehen. Aber das sind so die zwei Dinge, die mir auf dem Herzen liegen, so zwischen den Jahren für uns. Es geht ja weiter, es ist ja nicht Ende jetzt. Wir klappen ja nicht zu und gehen heim, sondern wir sind gleich wieder schwapps drüben im neuen Jahr. Etwas stiller vielleicht als sonst immer. Aber ey, wir sind unterwegs mit Jesus. Und diese zwei Dinge, die bringt Lukas hier auf den Punkt. Erwarte Christus. Erwarte das in deinem Herzen, dass er kommt. Trainiere dich, bereite dich darauf vor. Wenn du Fragen hast, dann geh zum Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, zeig mir, wie das bei mir aussieht. Wie gestaltet sich mein Warten auf den kommenden König? Bis der Morgenstern aufgeht in deinem Herzen, halte das prophetische Wort fest. Halte dich an den Verheißungen des Evangeliums fest. Und das Zweite, was wir nur hier ansprechen können, nicht erarbeiten können von der Hanna, ist, lobe Gott und sei dankbar. Mach nicht mit im Jammern, mach nicht mit im Schimpfen, mach nicht mit im Beurteilen und Verurteilen, sondern danke, danke. Danke fürs Jahr 21 und danke fürs Jahr 21. Fortwährend danken. Wir haben es im Gebet und im prophetischen Gebet vom Team hier schon verarbeitet. Wir können so dankbar sein, dass Corona an der Gemeinde vorbeigegangen ist bis jetzt. Ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir können dankbar sein für Bewahrung in Corona-Zeiten. Du lebst, du hast immer noch was anzuziehen. Es geht uns immer noch so gut. Wir können dankbar sein, Amen, für Jobs, für die Versorgung, für die Gemeinde, dass die Kirche Gottesdienste feiern darf. Lass das Licht des Wortes Gottes auf deine Lebenssituation fallen. Bitte gib dem Wort Gottes mehr Raum als je zuvor. Lass dich nicht auffressen von den äußeren Dingen, die was von dir erwarten, sondern suche Stille, nimm dir Zeit mit dem Herrn und erwarte Christus im Herzen und übe dich in Dankbarkeit und im Lob Gottes. Beende dieses Jahr 2020, hast ja noch 4 Tage, beende dieses Jahr doch mit einer heißen, brennenden Liebe zu Jesus. Und mit Glauben im Herzen, das neue Jahr wird deshalb gut, weil ich mich in Gott berge, weil ich meinen Schutz in Gott suche und weil ich weiß, dass er sich nicht ändert, sondern dass er da ist jeden Tag. Worship Team kann kommen. Wir wollen jetzt Abendmahl zusammennehmen. Abendmahl ist ja, dass Jesus uns einlädt an seinen Tisch, das ist entstanden an dem letzten Abend vor der Kreuzigung. Und ich lese mal die Verse aus Lukas Kapitel 22. Und als die Stunde gekommen war, legte Jesus sich zu Tisch mit den Aposteln, mit seinen 12 Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Zeichen des Abendmahls, das wir jetzt nehmen im Brot und im Wein oder im Saft, ist das Zeichen der besonderen Gemeinschaft deines Jesus mit dir. Das Blut, das er vergossen hat, das wäscht alle Sünde weg, die wir getan haben. Und das Symbol des Brotes ist, dass wir ihn essen, ihn aufnehmen in uns durch sein Wort, durch Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihn lieben. Jesus first, Jesus zuerst. Ist doch ein guter Moment, gerade jetzt hier einfach mit Jesus in dieses vergangene Jahr zu gehen und Jesus im Abendmahl dieses Jahr hinzulegen. Manche sind zum Glauben gekommen in diesem Jahr und unter uns, Halleluja. Andere sind im Glauben gewachsen. Andere haben große Herausforderungen erlebt in diesem Jahr. Aber dein Glaube hat dich festhalten lassen bis jetzt, bis heute Morgen. Und dieser Glaube wird, er wird es schaffen, weil Jesus der Verursacher des Glaubens ist, der Anfänger und der Vollender. Jesus, wir segnen heute Morgen dieses, obwohl es ein Näpfchen ist hier, Herr, in deinem Namen, wir glauben an das Symbol des Abendmahls und der Gemeinschaft miteinander, Herr. Auch am Livestream, Jesus. Und hier ist unser Leben, Herr. All das Gute, Vater, dafür danken wir dir. All das Schlechte, durch das wir gegangen sind, was wir selbst verursacht haben. Herr, das legen wir vor dich hin. Bitten dich, uns zu vergeben. Bitten dich, uns auch die Augen zu öffnen. Dass wir aber nicht so weiterleben, weil sonst gäbe es keine Veränderung. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch heute Morgen wir denen vergeben, die schuldig an uns geworden sind. Hilf uns, Herr, dass wir immer wieder loslassen können, wo wir verletzt worden sind. Hilf uns, Jesus, dass Demut unser Herz umkleidet. Und wir segnen jetzt dein Brot, diesen Kelch in deinem Namen, dass du uns wirklich ganz mächtig begegnest, ganz tief im Herzen, gerade jetzt hier. Und lass uns zusammen jetzt die Gemeinschaft mit Jesus feiern. Danke für dein Kreuz. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Danke, dass Ewigkeit in mein Herz gekommen ist. So segnen wir das Abendmahl jetzt in deinem Namen, Jesus.